Deutschlandfunk, Kultur heute.
Vor 50 Jahren wurde zum ersten Mal am Internationalen Frauentag zum Streik aufgerufen. Weil der dieses Jahr, also heute, auf einen Sonntag fällt, findet dieser Streik morgen statt. Dazu gleich ein Gespräch. In den insgesamt drei Bühnenstücken, die wir heute besprechen, darunter Aeschylus' Orestie und Giuseppe Verdis' Rigoletto, wird die Dominanz der Männer sehr kritisch betrachtet. Und ab 5:05 informiert sie das Deutschlandfunk-Wahlstudio über die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Zu dieser etwas verkürzten Ausgabe von Kultur heute begrüßt sie Anja Reinhardt. Verdi hat dazu aufgerufen, soziale Einrichtungen, Stadtverwaltungen und auch diverse Kulturinitiativen. Morgen sollen sich möglichst viele am Frauenstreiktag beteiligen. Möglichst kreativ, denn politische Streiks sind in Deutschland verboten. Die Initiative Enough, also Es reicht, ist ein Verbund aus Frauen und einigen Männern, die sich für den globalen Frauengeneralstreik am 9. März engagieren, gegen Machtmissbrauch, Gewalt und die Ausbeutung und Verarmung von Frauen. Zum Bündnis Enough gehört auch das neue Theater Halle. Mit der leitenden Dramaturgin dort, Annika Bardosch, habe ich am Nachmittag gesprochen und sie gefragt, was in Halle morgen am Theater geplant ist.
Wir haben geplant, dass wir einen Ort anbieten, wo man sich mit der Streikbewegung solidarisieren kann. Da kann man hinkommen, mitstreiken oder einfach nur zeigen, ich möchte Teil sein dieser Bewegung, ich möchte mitmachen, ich möchte, dass dem Ganzen mehr Sichtbarkeit zugefügt wird.
Es gab ja gerade am Theater in den letzten Jahren immer wieder Fälle von Machtmissbrauch, vor allem gegen Frauen. Hat sich in den letzten Jahren etwas geändert? Wie würden Sie das sehen?
Auf jeden Fall. Es gibt wirklich eine große Bewegung, schönerweise muss man sagen, die hinguckt, die Aufmerksamkeit generiert, aber die auch sagt, wir müssen uns dieses Themas annehmen. Und wir sind natürlich als ein Kulturbetrieb aufgerufen, Missstände zu zeigen, mit dem, was wir auf der Bühne machen, mit dem, was wir an Stücken oder an Themen uns vornehmen. Aber wir müssen uns natürlich auch immer mehr an die eigene Nase fassen und gucken, wo sind denn bei uns die strukturellen Räume, in denen das immer noch passiert? Wo können wir besser werden, dass wir nicht in dem verharren, was vielleicht ganz gut sein könnte oder was, wo es vielleicht eine Angleichung gibt, sondern dass wir sagen, das ist ja das, was auch Enough sagt. Eigentlich ist es noch nicht genug. Wir haben zwar genug, aber es ist noch nicht genug geschehen, um Gleichberechtigung wirklich zu fördern.
Bei Ihnen am Haus gibt es ja eine weibliche Doppelspitze. Die gab es zum Beispiel auch mal am Theater in Essen. Aber trägt das tatsächlich dazu bei, dass Themen wie Gender Pay Gap oder das wichtige Thema natürlich eigentlich nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, müsste man denken, Kinderbetreuung tatsächlich auch praktisch dann angegangen werden?
Ich würde sagen, ja, wir sind ja alle Mütter, also die in der Leitung sind. Wir haben auch das Thema selber durch. Es ist natürlich ein furchtbar langsamer Prozess. Diese ganzen Sachen, die sich strukturell über Jahrzehnte gefestigt haben, die werden nicht von heute und morgen nur, weil eine weibliche Doppelspitze ist oder weil Frauen jetzt das Sagen haben, geändert. Weil da muss das ganze Haus mitgenommen werden, die ganze Struktur. Man kann ja nicht auf einmal alles neu machen, neu ändern. So funktioniert das nicht im Theater nicht und in den meisten Einrichtungen auch nicht. Aber wir haben auch eingesehen, dass wir uns da helfen lassen müssen, weil das eine wäre natürlich zu sagen, wir ballern da jetzt ganz viel Geld rein und ändern alles sofort. Da sind wir aber ganz schnell am Ende, weil Geld ist ja meistens das, was nicht
in Massen vorhanden ist. Das ist im Moment nicht so gut verfügbar, genau.
Nee, das ist in keinem Kulturbetrieb, aber auch, ich würde mal behaupten, auch in allen anderen Bereichen ist das einfach nicht vorhanden. Aber was können wir denn geben? Wo können wir für Sichtbarkeit ordnen? Und wo können wir die Strukturen so ändern, dass es wirklich hilft? Ich halte es nicht für gegeben, dass man eine Lösung für alle findet. Jeder Caregeber, jede sorgetragende Person hat ein anderes Thema für sich, hat einen anderen Schwerpunkt, um den sie sich zu kümmern hat, ob es nun ein Kind ist. Ich war auch die ersten 5 Jahre nach der Geburt meines Sohnes alleinerziehend im Theaterbetrieb und musste gucken, was mir hilft. Ich hatte schönerweise ein sehr, sag ich mal, betreuungseinfaches Kind. Den konnte ich von Babysitter zu Babysitter reichen. Aber ich weiß auch, dass es da Menschen gibt, denen das nicht so geht und die ganz andere Bedürfnisse haben. Und da hilft es schon, an allererster Stelle einfach zu signalisieren, wir unterstützen dich. Wir haben dich im Blick, wir können da gemeinsam drauf gucken und versuchen, da eine Verbesserung zu erbringen.
Aber wie gelingt das, dass genau diese Themen auch über das Theater hinaus wirken? Also das Ziel muss ja letztlich auch sein, diejenigen zu erreichen, bei denen man tatsächlich da noch etwas bewegen muss.
Eigentlich ist das im Prinzip genau die Frage, die wir uns immer stellen. Wie können wir das maximale Publikum erreichen? Wie können wir die Leute ins Theater holen, die sonst nicht so kommen? Und wir fangen da ganz unten an. Also in der Altersstufe fangen wir einfach ganz früh an. Und wir müssen natürlich auch darin besser werden, mehr in die Stadt rauszugehen und die Einrichtungen zu erreichen, wo die Menschen sind, die diese Probleme haben und denen geholfen werden muss. Wir erleben ja gerade, oder zumindest erlebe ich das so oder viele, mit denen ich zu tun habe, dass es da eine rückwärtsgewandte Bewegung gibt in Sachen Gleichheit, Gleichberechtigung und Verbesserung.
Annika Bardosch ist leitende Dramaturgin am Theater in Halle, das sich morgen innerhalb der Initiative ENAF am Frauenstreiktag beteiligt. Und jetzt zu einer männlichen Machtdemonstration, wie sie in der griechischen Mythologie ziemlich oft vorkommt. Agamemnon, König von Mykene, opfert seine Tochter Iphigenie, um mit dem richtigen Fahrtwind übers Meer zum Trojanischen Krieg zu gelangen. Seine Frau Klytämnestra wird ihn für diesen Verrat umbringen und das Familiendrama scheint sich in endloser Gewalt fortzusetzen. Die Tragödie des antiken Dichters Aischylos entsetzt und erschüttert seit 2500 Jahren die Zuschauer. Das Schauspiel Köln hat für eine Neuinszenierung die australische Theaterregisseurin Dina Jacobs verpflichtet. Jacobs arbeitet zum ersten Mal in Deutschland und kündigte an, die Orestie zu einem feministischen Gesamtkunstwerk machen zu wollen, passend zum heutigen Frauentag. Dorothea Markus hat vor allem viel Blut gesehen.
Am Anfang scheint kurz noch alles in Ordnung zu sein. Eine junge Frau tanzt auf Video in einem Techno-Club. Doch dann öffnet sich der gewaltvolle Höllenschlund der Atriden-Trilogie. Dass es hier keine Hoffnung gibt, sieht man auch auf der düsteren Bühne. Auf Video tanzt eine skelettierte Armee in Zeitlupe. Auf der Bühne liegen Soldatinnen auf grauen Grabhügeln. Und die Schauspielerin Anya Lais als Klytämnestra sieht auch ziemlich mitgenommen aus. Barfuß, falsch geknöpft mit blutigem Brustpanzer, trägt sie als morbide Marienfigur das Skelett ihrer Tochter herum und will Rache nehmen am Ehemann und weiß schon jetzt, dass sie als Monster in die Literaturgeschichte eingehen wird.
Aufwachen. Ihr ignoriert meinen Fall. Die Toten erinnern sich gut an mich. Und auch der Mann, den ich tötete, erinnert sich gut an mich. Sie verfluchen mich. Sie brüllen: Mörderin! Monster!
Kaum schuldbewusst als lässiger Krieger kommt dagegen Agamemnon aus dem Krieg zurück. Löwentattoo auf der nackten Brust. Ein Pete Hegseth der Antike, die silbern gekleidete Kassandra als erbeutete Sklavin im Schlepptau. Und während seine Ehefrau ihn im wilden Tanz tötet, windet sich Tochter Elektra unter der Bühne in einer Art Grab, stiert Sohn Orest mit Halbmaske auf das Geschehen. Auch der griechische Chor ist eine einzelne, monströs maskierte Frau, die Schauspielerin Julia Schubert. Sie malt den Lauf der Dinge aus.
Der Fluch dieses Hauses schlug ein wie ein Blitz. Ein Wahnsinn. Bruder gegen Bruder. Vater gegen Tochter, ein Wahnsinn, Ehefrau gegen Ehemann, Sohn gegen Mutter. Wann wird das enden?
Wie die menschliche Gewalt enden soll, das wird mehrfach donnernd gefragt an diesem Abend, aber so recht findet sich keine Antwort. Und auch wenn der neu übersetzte Text wohltuend ernst genommen wird, wird er doch etwas zu hochpathetisch deklamiert von den Schauspielern. Und immer bombastischer und krasser werden dazu die Bilderwelten der Regisseurin Adina Jacobs. Als Sarah Sandé als Elektra Orest zum Rachemord an der Mutter aufheizt, weidet sie einen Ziegenbock aus, windet seine blutigen Gedärme um ihren Körper, steckt sich behaarte Fleischstücke in den Mund. Manch Zuschauer verlässt hier den Saal. Als Klytämnestra getötet wird, erscheint Anya Lais Gesicht von einer KI gruselig verfremdet auf der Leinwand. Schwarz rinnen ihre Tränen herab. Splatter-moviehaft und albtraumartig türmt sich Bild auf Bild, wallt der Nebel, dröhnt der Elektrosound. Und während die Frauen von archaischer, kraftvoller Wut getrieben sind, erscheint der Mörder Orest deformiert und schwach.
Es war Apollons Befehl. Ich war doch nur das biffernde Werkzeug. Vergiss das doch nicht. Aber was ist denn mit meiner Mutter? Ist sie schuldig oder ist sie unschuldig? Diese Frau hat mir das Leben geschenkt und doch ins Elend gestoßen.
Orest, hör auf zu jammern.
Gejagt wird er dann von den Erinien, den Gewissensbissen und Rachegöttinnen, in Köln verkörpert von jungen Tänzerinnen in engen Anzügen. Sie bedrängen, bespringen, zerreißen ihn fast. Und tanzen am Ende statt einer Gerichtsjury, die Orest entlastet, baubrüstig und silberglänzend einen triumphalen, kraftvollen Tanz. Eine Art erotischer Feier von weiblicher Solidarität und Widerstand. Und doch eine seltsame Vorstellung von Feminismus. Die Frau als archaisches, körperbetontes Naturwesen, die sich am Ende selbst genügt. Zuweilen ist das intensiv, lässt den Atem stocken. Und doch ist es übertrieben bombastisch, ärgerlich und teilweise unfreiwillig komisch, wie die Gewalterzählung der Orestie selbst in gewaltvolle Bilder verwandelt, fast schon pornografisch ausgestellt wird. Als konstruktiver Beitrag zum Weltfrauentag eher nicht so geeignet.
Dorothea Markus über die Neuinszenierung der Orestie am Schauspiel Köln. Wer sich für die Schönheit der Mathematik, von Zahlenfolgen und Gleichungen stark macht, der erntet vermutlich eher fragende Gesichter. Mathe, das ist doch der Horror aus der Schule. Dabei beruht vieles in der Kunst oder Musik auf Mathematik, auf bestimmten berechenbaren Verhältnissen. Dass auch rhythmischer Lyrik ein mathematisches Prinzip zugrunde liegt, ist klar. Die dänische Dichterin Inga Christensen hat sich für ihr Großgedicht Alphabet sogar an der Fibonacci-Folge orientiert, bei der jede Zahl die Summe der beiden vorhergehenden Zahlen bildet. Ist das auch Stoff, der sich auf die Theaterbühne bringen lässt? Die Dramaturgin Judith Gerstenberg und der Regisseur Tom Lutz haben es am Hamburger Schauspielhaus versucht und Michael Lages ließ sich verzaubern.
Wörter, Wörter, nicht das Wörter, alphabetisch sortiert und ohne ein Ende in Sicht. Einen Wörtersee nannte das einst der feine Humorist Robert Gernhardt. Ob er Inga Christensen gekannt hat? Sie fügt Frauen und den Frieden zueinander, Graugans, Gras und Gurken, Hunde und Hitze, mit der Küche geht sie auf den Kriegspfad, Lerche, Liebe und das Leben werden im selben Atemzug beschworen. Immer wieder sind diese Worte auf verschiedene, oft durchsichtige Schleier projiziert, die die Bühne verschließen und öffnen zugleich. Mal füllt das Bild, das da entsteht, sich langsam Wort für Wort und gegen Ende derart rasend, dass sie die Welt, deren Inhalte und Bedeutungen sie, die Wörter, doch immer zu benennen und für irgendeine Ewigkeit dokumentieren sollen, alles Sichtbare verdecken in undurchdringlichem Weiß. Wer eine Ahnung vermitteln will von diesem extrem ungewöhnlichen Theaterabend, muss sich darauf einlassen, dass keine der sonst für die Bühne verbindlichen Vereinbarungen hier gilt. Und dennoch ist alles da, was Theater so besonders macht, vielleicht sogar ein bisschen mehr.
Die Aprikosenbäume gibt es, die Aprikosenbäume gibt es.
Reinene Finn.
Inga Christensens eigene Stimme spielt da mit vom Tonband und mit ihr spielt Julia Wieninger, eine der herausragenden Protagonistinnen im Hamburger Schauspielhausteam. Das hier ist Alberta von Pöllnitz, die gerade sehr eindrucksvoll in dieses Ensemble hineinwächst.
Bisweilen geschieht es, wenn der Schnee geschmolzen ist, dass alles, was er verbarg, zum Vorschein kommt, sodass man die Seele sehen kann.
Während nun die Ohren um die Wette um den Erdball laufen. Während die Maschinen andere Maschinen erfinden, als wäre es möglich zu verbergen, dass die Zukunft heute nichts verbirgt, da nichts geschieht.
Und als Dritte im Frauenbund kommt eine Legende hinzu, Ilse Ritter, im Juni 82 Jahre alt und eine Überlebende aus Klaus Peimanns und Peter Zadeks Theaterwelten. Diese drei Meisterinnen lassen Christensens zunächst eher leblos wirkende Wortstrukturen funkeln. Die Sprache selbst beginnt zu spielen mit ihnen und durch sie. Drei Musiker begleiten sie und mit ihnen realisiert Regisseur Tom Lutz die grandioseste Idee für diese Inszenierung. Er gilt ja durchaus als Spezialist im Umgang mit literarischem Material, das sich dem Theater eigentlich verweigert. Stefan Krause, Ling Zhang und Peter Konradin Zumthor begleiten die Sprecherinnen mit Klängen aus den Alltagssphären der Musik konkret, zwar zuweilen auch mit richtigen Noten, vor allem aber mit Sound Lichteffekten, Reiben auf rauen Wänden, Schultafeln womöglich, aber auch im Percussion-Furioso mit Löffeln, Gabeln und Messern im Restaurant, in dem die Damen tafeln. Das Restaurant übrigens im Bühnenbild, das Regisseur Lutz gemeinsam mit Malte Knipping entworfen hat, findet sich vor einem veritablen Gebirgspanorama. Noch ein paar Zauberwelten sind zu bestaunen, eine bühnenhohe Burg aus Regalen etwa, ein monströses Archiv, wie um jedes einzelne Wort in je einem einzelnen Fach ablegen zu können. Und immer wieder finden die Frauen auch zurück in eine Art Wohnzimmer. Oben drüber ist ein Ort der Klänge und links steht ein kleines Klavier. Ilse Ritter sitzt daran und spielt und singt.
Mein Käfer flieg, mein Vater ist im Krieg, meine Mutter ist im Pommerland. Pommerland ist abgebrannt.
Der kleine Abend fordert in 90 Minuten ziemlich viel vom Publikum. Dafür aber stiftet er so viel Fantasie und Verzauberung wie nur sehr, sehr selten im Theater.
Alphabet am Hamburger Schauspielhaus. Michael Lages hat das gesehen. Die Eskapaden des unersättlichen Renaissance-Königs Franz I. von Frankreich sind legendär. Der Romancier Victor Hugo hat sie in seinem Theaterstück Laura s'amuse, der König hat seinen Spaß, als bitterböse und letztlich tragische Geschichte erzählt, indem er klar das Opfer benennt, nämlich die Frau. In Giuseppe Verdis Oper Rigoletto ist es die junge Gilda, Tochter des Hofnarren. Rigoletto basiert auf Hugos Vorlage mit einigen der Zensur geschuldeten Änderungen. Eine Geschichte, die also leider sehr gut in unsere Zeit passt, in der Männer wie Harvey Weinstein oder Jeffrey Epstein die Macht hatten, Frauen für ihre sexuellen Fantasien zu missbrauchen. An der Münchner Staatsoper will die Regisseurin Barbara Wisotzka mit ihrer Neuinszenierung des Rigoletto genau das zeigen, dass sexualisierte Gewalt gegen Frauen ein Kontinuum in der Geschichte ist. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs war gestern bei der Premiere. Ich habe ihn gefragt, wie Wisotzka das macht.
Sie erzählt diese Geschichte im Grunde 1:1 und sie siedelt sie in einer Gegenwart an, die geprägt ist wirklich von männlicher Gewalt. Da gibt es Partys, da gibt es Orgien, die werden aber jetzt zum Glück, muss ich sagen, einerseits nicht so irrsinnig drastisch dargestellt und auf der anderen Seite, was man vorher auch lesen konnte in Interviews und was im Programmheft auch steht, dieser Bezug gerade zu Leuten wie Epstein, der ist erkennbar, aber ohne dass diese Figuren wirklich auf die Bühne gestellt werden. Denn ich glaube, das Publikum ist schon so klug zu verstehen, worum es in diesem Stück geht. Eben das Toxische, die toxische Männlichkeit, dass die zu Verdis Zeiten dort verhandelt wurde in dem Stück, genauso wie wir sie heute vielleicht dann noch verstärkt erleben. Es sind kalte Räume, die wir auf der Bühne sehen. Es ist eine eher Businessgesellschaft, eine männliche Businessgesellschaft in Anzügen, die dort auftaucht. Und gegen Ende hin geht es so ein bisschen in eine SM-Atmosphäre hinein, die ist vielleicht verzichtbar. Aber ansonsten ist es eigentlich eine sehr kühle, präzise, genaue Inszenierung und Analyse dieses Machtsystems.
Gilda wird von der Sopranistin Serena Sainz gesungen. Bleibt ihre Gilda ein Opfer?
Ja, sie ist vielleicht sogar ein Tick mehr Opfer als in anderen Inszenierungen oder als in der Vorlage, denn Rigoletto, der übrigens hier nicht den Buckel trägt, den er in vielen Inszenierungen hat, sondern der einfach ein bisschen hinkt und der außerdem kleidungstechnisch sich doch ein bisschen unterscheidet. Auf Deutsch gesagt, der ist einfach schlechter gekleidet als die Herren um ihn herum, als die Dienstherren, könnte man sagen. Und Gilda ist ein Opfer auch ihres Vaters, weil er sie einsperrt, weil er sie von dieser Gesellschaft fernhält, aber auch das relativ grob macht. Er wird nicht übergriffig, aber es ist schon klar, dass das irgendwo auch ein bisschen in Richtung einer toxischen Vater-Tochter-Beziehung geht. Mit dem großen Finale allerdings, der großen Trauer, die ist in dem Stück natürlich auch da. Gilda stirbt, der Vater ist verzweifelt. Sehr eine Verwechslungsgeschichte. Eigentlich sollte der Herzog sterben. Und wir hören mal den Schluss dieser Oper, beziehungsweise hören hinein, wenn Vater und Tochter sich gleichsam voneinander verabschieden müssen.
Verdi hat das Dramatische im Rigoletto sehr geschickt mit ziemlich schmissiger Musik konterkariert. Das kennt man von ihm auch aus anderen Opern, dass er da musikalisch zweideutig arbeitet. Wie hat Dirigent Maurizio Benini das herausgearbeitet?
Das ist ein Recke, muss man sagen, wirklich, der aus der alten italienischen Opernschule kommt. Der ist jetzt Mitte 70 und da ist einiges grob, da ist einiges auf den Effekt wirklich inszeniert musikalisch. Aber mir hat das sehr gut gefallen, weil das mal nicht der Versuch ist, jetzt alles neu zu erfinden oder zu sagen, ja, ich bin jetzt derjenige, der euch mal erklärt, wie der Rigoletto zu klingen hat. Da kommt dann ein Kapellmeister und legt direkt los. So ein bisschen diese Atmosphäre, fast etwas Volkstümliches hat das Ganze. Mir hat's gut gefallen, es gab ein paar Buß, mir hat es gefallen und wir haben ein sehr, sehr gutes Ensemble. Wir haben schon gehört, Arion Bartar, Gambata als Rigoletto mit einer wirklich raumfüllenden, voluminösen Stimme und hier erwähnte Serena Saenz hat eine große, große stimmliche Variabilität. Es ist auch ein erotisches Timbre, das sie hat. Sie spielt das auch sehr, sehr gut. Man kann musikalisch total zufrieden sein und szenisch ist das ein Stück, das auf jeden Fall eine lange Zeit sicher im Repertoire laufen kann. Denn das ist so ein bisschen das Problem. Der Vorgänger von Serge Tourny, dem aktuellen Intendanten Nikolaus Bachler, der hat bei einigen Repertoirestücken wirklich sehr merkwürdige Regiehandschriften geboten. Auf Deutsch gesagt, da waren einige Rohrkrepierer dabei. Und jetzt ist es halt wichtig, dass man diese Stücke, die das große Publikum anziehen, auch mal in ordentlichen Inszenierungen präsentiert. Und das, denke ich, ist jetzt gelungen bei dieser Premiere.
Jörn Florian Fuchs über einen neuen Rigoletto an der Münchner Staatsoper. Per Volksabstimmung haben die Schweizer über ihren Rundfunkbeitrag abgestimmt. Mehr in den Kulturmeldungen mit Henning Hubert.
Die Schweizerinnen und Schweizer haben deutlich Nein zu einer starken Senkung gesagt. Gut 60% an diesem Abstimmungssonntag wollen, dass sie erstmal auch weiter 335 Schweizer Franken im Jahr für den öffentlichen Rundfunk der SRG zahlen. Das sind umgerechnet gut 370 Euro. Zur Abstimmung stand eine Kürzung um 40%. Mitinitiator Matta von der Partei SVP freute sich dennoch, so habe man eine Diskussion über den Linksdrall bei der SRG angestoßen. Das Medienhaus sowie mehr als 1000 Universitätsprofessoren hatten argumentiert, ein starker öffentlicher Rundfunk sei für Meinungsbildung, Demokratie und Zusammenhalt der Gesellschaft wichtig. Ursprünglich war die Miss Germany-Wahl ein Schönheitswettbewerb. Vor 7 Jahren wurde sie reformiert. Seitdem werden Frauen ausgezeichnet, die Verantwortung übernehmen oder als Vorbild für eine weltoffene und moderne Gesellschaft stehen. Vergangene Nacht hat sich in München unter 9 Finalistinnen von ursprünglich 2600 angetretenen Kandidatinnen eine Streamerin durchgesetzt, die 26-jährige Rose Mondi aus Herne. Sie war in der Kategorie Female Mover gestartet. Bekannt ist sie durch ihre Streamings auf der Plattform Twitch. Da kann man Rose Mondi beim Zocken zusehen. Während sie zum Beispiel Fortnite spielt, redet das Kind syrischer Einwanderer über ihre Sprachprobleme oder über Alltagsrassismus und Diskriminierung.
Wisst ihr, was wir Frauen sind? Wir sind stark, wir arbeiten hart, wir schenken Leben und geben alles. Und trotzdem werden wir nicht anhand unserer Leistung bewertet, sondern anhand unseres Aussehens und unseres Geschlechts. Und jede Frau, die das hört, weiß, wovon ich rede.
Rose Mondi, die neue Miss Germany 2026 im Finale, übertragen vom Sender Six. Im Passauer Dom steht seit heute dauerhaft das Mahnmal sexueller gewalttätiger geistlicher Missbrauch. Bischof Oster und betroffenen Beiratssprecher Lang haben es während eines Bußgangs enthüllt. Die schrundige Holzfigur des Künstlers Andreas Kuhnlein heißt Lichtblick und soll auf die Gewaltformen in der katholischen Kirche von Passau aufmerksam machen sowie an zugefügtes Leid erinnern. Fast 700 Kinder und Jugendliche waren laut einer Studie seit 1945 von katholischen Priestern des Bistums Passau sexuell missbraucht oder körperlich misshandelt worden. Ein weiteres bayerisches Mahnmal gegen Missbrauch steht in der Münchner Liebfrauenkirche.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Nach uns jetzt gleich das Deutschlandfunk-Wahlstudio mit den ersten Hochrechnungen zur Landtagswahl in Baden-Württemberg. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören.